Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich lebe und atme Vertrieb. Und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, praktische Verkaufstipps und das richtige Verkäufer-Mindset. Und was mein Podcast dabei besonders macht, ist der Praxisbezug. Alle meine Tipps und Methoden habe ich zuvor selber getestet und erfolgreich angewendet. Ich bin selber nämlich noch aktive Vertrieblerin und kämpfe genau wie du da draußen Woche um Woche um positive Verkaufsergebnisse. Das heißt, du kannst dir also sicher sein, dass diese Ratschläge hier in meinem Podcast nicht einfach nur blanker Theorie entsprechen, sondern in der Praxis wirklich funktionieren und sofort umsetzbar sind. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und für diese Folge habe ich euch einen extrem spannenden Interviewgast mitgebracht. Er ist heute tatsächlich zum zweiten Mal schon zu Gast in meinem Podcast und das aus gutem Grund. Nicht nur, weil er eine absolute Salesmaschine ist und bereits über 6,8 Millionen Umsatz abgeschlossen hat. Nein, vor allem, weil er auch absoluter Experte im Thema Vertriebsprozesse ist. Besser gesagt, oder die Besonderheit dabei ist, er hat sich dabei auf das Bestandskundengeschäft spezialisiert. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Erst einmal herzlich willkommen, Ben K. Whitley.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Ja, also ich würde mal sagen, für all diejenigen, die dich noch nicht aus der 53. Folge kennen, hier eine Herzensempfehlung von mir. Hört da gerne rein. Wir sind da wirklich tief auf deine ganze, ich sag mal, Sales-Geschichte eingegangen, aber trotzdem einmal nochmal eine ganz kurze Vorstellung. Wer bist du, woher kommst du und was machst du gerade beruflich?
Ich bin der Ben, ich komme ursprünglich aus England, bin in Deutschland groß geworden, reise jetzt um die Welt, aktuell in Schweden, bin 39 Jahre, jung natürlich, nicht alt. Was mache ich beruflich? Ich helfe also alles, was mit Sales zu tun hat, um es runtergebrochen zu haben. Nein, Quatsch, also ich helfe Unternehmen und Selbstständigen dabei, ihre Vertriebsprozesse so zu optimieren, dass sie halt das Maximum aus Bestandskunden und aus bestehenden Leads herausholen, die noch nicht geclosed worden sind. Und das ist halt so ein Hybrid aus Beratung und in Einzelfällen auch dann For You. Also nicht, dass ich close, sondern die Vertriebsprozesse wirklich auch baue und automatisiere.
Mhm. Also, falls ihr jetzt da draußen noch nicht so viel damit anfangen könnt, wollt, keine Sorge, wir werden das Thema mal aufdröseln jetzt gleich in der Folge mit Vertriebsprozesse etc. etc. Deswegen, also, wie gesagt, hier nochmal eine ganz klare Empfehlung, 53. Folge, da sind wir auf deinen ganzen Closer-Werdegang eingegangen, aber wir haben uns extra nochmal dazu entschieden, wir sind ja auch viel im Austausch, im Kontakt und da habe ich einfach festgestellt, so, boah, Vertriebsprozesse, habe ich persönlich jetzt, natürlich arbeite ich damit, ich habe nicht so viele Berührungspunkte so im Praktischen jetzt damit gehabt. Das ist auf jeden Fall eine Folge, darüber müssen wir sprechen. Und deswegen hier mal so eine erste Frage, um dieses Thema einzuleiten. Wann hast du dich dazu entschieden, dich auf Vertriebsprozesse zu spezialisieren und das so beruflich zu machen?
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du warst gerade kurz abgehakt. Was mich dazu bewegt hat oder seit wann ich das gemacht habe?
Wann hast du dich dazu entschieden? Aber du kannst ja gerne beides beantworten.
Okay. Wann? Das ist so wie die Jungfrau zum... Wie ist das Sprichwort nochmal?
Du, ich bin selber keine Deutsche.
Da gibt es halt irgendwie so ein urdeutsches Sprichwort wie die Jungfrau zum Kind oder zum Wasser oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist halt einfach so... Das ist mir so zugeflogen, um es auf Deutsch zu sagen. Nein, also ich meine, am Ende des Tages, wenn man es jetzt genau nimmt, also ein Prozess ist ja... Die Gesamtheit bestimmter Zusammenhänge oder die Gesamtheit bestimmter zusammenhängender Aktionen und Vorgänge, quasi also ein System. Das heißt, im Idealfall hat ja jeder einen Vertriebsprozess, ne? Wenn wir es per Definition sehen. Und was mir halt einfach aufgefallen ist, damals, als ich noch Closer bei Alex Fischer war, ist einfach, dass die Beziehung zu meinen Bestandskunden halt einfach deutlich viel mehr Umsatz mit sich bringt, als wenn ich jetzt nur auf Neukundenjagd gehe. Natürlich ist es geil, wenn du morgens den Kalender aufmachst und es sind neue Leads drin. Aber es gibt zum Beispiel Phasen, ja, mit Blick auf, als die Bundesregierung die Corona-Lockdown-Maßnahmen ausgerufen hat, wo du dann wieder mit 7 Vertrieblern irgendwie 11 Leads teilen durftest oder 11 Termine teilen durftest. Und da kannst du dich ja nicht unabhängig oder kannst du ja nicht abhängig vom Markt machen. Und so musste ich dann halt einfach einen Prozess herausfinden, wie ich für meine Bestandskunden noch besser da bin, wie ich aus den bestehenden Leads, die noch nicht abgeschlossen haben, noch mehr raushole und habe dann mir selber so ein damals noch manuelles Follow-up-System gebaut, wo ich wirklich dann auch systematisch abgehakt habe, wann ich wie viele Touchpoints mit den Leuten habe. Daraus sind natürlich empirisch betrachtet Statistiken auch entstanden, so dass ich dann wirklich wusste, okay, im Regelfall, wenn ich jetzt 6-mal auf dem und dem und dem Kanal mit den Leuten spreche, dann kriege ich eine Empfehlung oder habe einen Upsell und im schlimmsten Fall habe ich der Person einfach nur richtig geil geholfen oder einen coolen Austausch gehabt. Und das hat mich nach und nach dazu motiviert, das ganze Ding immer mehr zu systematisieren, immer mehr in Frameworks zu packen. Das ist ja dein Lieblingswort, wenn ich mich recht erinnere. Und habe dann jetzt letztlich auch angefangen, das teilweise oder größtenteils mittlerweile sogar zu automatisieren. Und ja, dass dort meine Kunden, aber auch ich halt immer automatisiert Bescheid bekommen, wann, wie, wo jetzt die nächste Aktion passieren muss, die manuell ist. Ja, weil der Rest dazwischen halt alles automatisiert passiert.
Ich finde das tatsächlich sehr interessant und das haben wir auch so im Vorgespräch festgestellt, dass irgendwie viele sich ja, also wenn man ja alleine Instagram aufmacht, ja, da kommt ja irgendwie jeder Hans und Franz um die Ecke und sagt, ich zeig dir, wie du mit einem Klick 10.000 neue Leads und sowas generierst, also wirklich ins Neukundengeschäft reingehst. Ich höre wirklich von allen Seiten Neukunden, Neukunden, Neukunden. Und ich finde das irgendwie gerade, was du gesagt hast, so in einem Zwischensatz, naja, Bestandskunden, da bin ich ja viel einfacher dran, da habe ich ja schon Geschäft, da ist es einfach, da ist eine gewisse Vertrauensbasis da. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausweiten, wieso du dich genau auf das Bestandskundengeschäft konzentriert hast? Also du hast ja schon so ein bisschen das in einem Nebensatz gesagt, aber dieser Punkt ist mir einfach nochmal sehr, sehr wichtig zu betonen.
Okay, also warum ich das genau gemacht habe, war halt wirklich einfach in der, jetzt kommt wieder so ein deutsches Sprichwort, in der Not, zur Not frisst der Teufel fliegen. Ja, so war das, glaube ich. Also was willst du denn machen? Ja, du sitzt da, hast irgendwie Provisionen von 20, 30k im Monat und auf einmal von jetzt auf gleich kommen keine Leads mehr rein. Natürlich ist das geil, wenn du durch Marketing aufgewärmte, warme Leads da im Kalender hast von morgens bis abends, wo du eigentlich nicht viel für machen musst, sondern einfach nur anrufst, kurz vorqualifizieren im Gespräch und dann kannst du tiefer reingehen und abschließen. Ist geil, keine Frage. Ja, ist natürlich auch ein Skill, aber wenn dann diese Neukundenmaschine mal ins Stocken gerät oder gar ganz ausfällt, was machst du denn dann? Willst du dann hingehen und sagen, okay, jetzt ist blöd, jetzt muss ich hier irgendwo, irgendwas musst du ja machen. Du musst irgendwas machen. Ansonsten, ja, bist du durch. Und so ist es halt bei mir in dem Fall entstanden. Und das ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, also wann auch immer du den Podcast hörst, das ist ja 2020, meine ich, passiert, oder ja doch, 2020 und jetzt haben wir 2024, Ende 2024 und über die Zeit, wenn du halt smart bist und so ein bisschen auf deine Zahlen achtest, was du als Vertriebler so oder so machen solltest, wird dir auch wirklich bewusst, okay, wo habe ich halt Energie und Ressourcen reingesteckt und mit welchem Aufwand habe ich dann Ergebnisse erzielt. Ja, und mir ist es halt einfach aufgefallen, dass ich mit Bestandskunden einfach eh schon geileren Austausch habe, weil bei einem Neukunden hast du sehr oft halt immer noch diese unbewusst oder diese unbekannten Sales-Barrikaden. Die sind halt einfach da. Jeder weiß, das ist jetzt ein Sales-Call. Die Atmosphäre ist halt vielleicht ein bisschen angespannter als bei einem Bestandskunden, aber der Bestandskunde, der hat dir ja schon mal vertraut. Der hat ja schon mal gekauft. Und wenn du, je nachdem, ob du selber Unternehmer bist, ja, und dann richtig delivered hast oder wenn du irgendwo Vertriebler bist und deine Firma halt delivered hat, dann ist der ja zufrieden. Dann freut er sich ja von dir zu hören, weil du ja dabei geholfen hast, ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen. Ja, und dann ist das ein ganz anderes Gespräch, als wenn du jetzt einen Neukunden erstmal dazu überzeugen musst, dir überhaupt zuzuhören. Was ja also mit Supermarketing natürlich vorweggenommen hat, aber das haben diesen Luxus von diesen großen Brands haben halt nicht alle Leute, die im Vertrieb arbeiten. Ja, und das ist halt einfach, da habe ich mich dann halt einfach reingewuselt, weil ich bin sehr, sehr datenverliebt, habe dann mir auch Statistiken angeschaut von anderen Firmen, habe mir von HubSpot Statistiken angeschaut, habe mir, also Forbes Magazin hat mal eine Riesenstatistik irgendwie veröffentlicht. Da wurde dann nachweislich behauptet, dass Bestandskunden bis zu 5-mal eher von demselben Anbieter kaufen. Bestandskunden empfehlen dich halt 4-mal eher weiter und Bestandskunden probieren auch einfach so bis zu 7-mal eher ein neues Produkt aus, wenn sie zufrieden waren vorher. Ne? Und da ist halt deine Aufgabe als Unternehmer, dafür zu sorgen, dass deine Bestandskunden zufrieden sind. Aber du wärst halt einfach schockiert, wie viele Leute das nicht machen. Da kommen dann so Aussagen wie, ja, der kriegt ja schon E-Mails, er ist ja ein E-Mail-Verteiler und wir liefern ja gute Arbeit, der meldet sich schon, wenn er zufrieden ist. Aber was ist denn das für eine Vorgehensweise? So, du bist so blöd und zahlst halt jeden Tag neues Geld in deine Marketingmaschine, zahlst ohne Ende Geld in Werbeanzeigen, lässt deinen Vertrieb mit Kaltakquise durch die Gegend laufen, was natürlich alles valide Möglichkeiten sind. Aber du sitzt da halt einfach auf einer riesen Goldgrube und müsstest eigentlich nur die Schaufel rausholen, machst es aber nicht. Ja, und so kam das halt bei mir, weil ich halt gesehen habe, für mich war das selbstverständlich, aber bei anderen war da gar nichts. Wirklich nichts. So, und das ist halt einfach schade. Also nicht nur für die Unternehmen selbst, sondern auch für die Kunden. Weil wenn ich jetzt ein Problem habe, dann gehe ich doch viel lieber an eine vertraute Ressource, als jetzt irgendwo was Neues auszuprobieren, wo ich mir dann eventuell blaues Auge fange.
Mhm. Also sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe mir auch so ein paar Zahlen aufgeschrieben. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen bei Bestandskunden, dass die eine 5-mal größere Kaufbereitschaft mitbringen, jetzt im Vergleich zu Neukunden, und dich 4-mal eher weiterempfehlen oder die Empfehlungsrate einfach 4-mal größer ist als bei einem Neukunden. Das muss man sich echt mal überlegen. Und das ist genau das, was ich einfach da draußen auch in der Praxis sehe. Ja, jeder Hans und Franz schießt sich da irgendwie auf Neukunden ein. Und das ist so ineffizient teilweise. Und deswegen fand ich auch diesen Gesprächsanlass heute so extrem interessant, nicht nur wegen des Vertriebsprozesses, sondern auch, um das nochmal diese Wichtigkeit des Bestandskundengeschäfts deutlich zu machen. Ja, und das hast du echt jetzt gut nochmal auf den Punkt gebracht. Also vielen Dank. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Thema Vertriebsprozesse gehen, dann würde ich einmal nochmal gerne so, damit man sich das mal vorstellen kann, was genau meinst du denn überhaupt mit Vertriebsprozessen?
Also wenn wir da wieder an den Ursprung der Wortdefinition gehen, ja, also wenn man einmal Vertrieb, das ist ja, denke ich mal, jedem, der hier zuhört, klar, was das ist. Ne? Also wir vertreiben Produkte oder Dienstleistungen von anderen oder von uns selbst, je nachdem. Ne? Und die Definition von Prozess ist halt, wie gesagt, die Gesamtheit bestimmter zusammenhängender Aktionen und Vorgänge. Ja, das heißt, wir müssen halt jeden einzelnen Vorgang oder jede einzelne Aktion in eine logisch aufeinander aufbauende Reihenfolge bringen. Ja, und ich sehe das halt immer so wie so eine Kette. Ja, weil Vertrieb und Marketing sollte eigentlich Hand in Hand gehen, wenn du es so nimmst. Und du hast also quasi Leads, die generiert worden sind, also interessierte Kauf, also Interessenten sozusagen, ne, die dann über Marketing oder Kaltakquise, ja, jetzt fehlt mir das Wort, Marketing oder Kaltakquise-Aktivitäten generiert werden. Und von dort gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es kommt ja auf dein Produkt an. Wenn du jetzt zum Beispiel einen E-Commerce-Laden hast, dann gehst du ja nicht hin und schickst da Telefonverkäufer hin, die dann telefonieren, sondern dann ist dein Vertriebsprozess eher digital, dass du es halt über, was weiß ich, Retargeting-Ads machst, über E-Mail-Marketing, über WhatsApp-Marketing. Wenn du hingegen aber eine hochpreisige Dienstleistung wie ein Coaching oder eine Agenturdienstleistung hast, dann geht es ja darum, dass du erstmal, je nachdem, wie voll deine Pipeline ist. Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst halt natürlich hingehen und dann so straight for the kill closer hinstellen, die dann wirklich alles machen in einem. Ja, dass sie wirklich hingehen und sagen, okay, ich suche mir meine Termine selber raus, ich qualifiziere mir die vor und gucke, dass ich die dann im Gespräch abschließe. Oder du kannst den, ich glaube, die Baulig-Brüder haben das in Deutschland etabliert, den Setter-Closer-Prozess, sodass du eine Position hast, die den Lead erstmal anruft und aufwärmt, dass die überhaupt bereit, gesprächsbereit sind. Dann hast du eine weitere Person, die hingeht und den Termin den Lead vorqualifiziert auf will und kann und den dann für den Closer im Kalender legt. Und der Closer hat dann oder die Aufgabe, das Beratungsgespräch zu führen und den Deal abzuschließen, im besten Interesse von dem Interessenten natürlich dann. Ja, also da jetzt nicht maximalen Umsatz rausholen, sondern wirklich das, was dem Interessenten am besten hilft. Und das ist zum Beispiel ein klassischer Prozess. Dann gibt es natürlich noch Leute, die kaufen jetzt nicht im ersten Gespräch oder die sind im Setting, fallen die einfach raus, weil die noch nicht ready sind. Und smarte Unternehmen gehen dann hin und haben dann entsprechend einen Follow-up-Prozess. Ja, ob du jetzt dir selber manuell Termine in den Kalender legst zu entsprechenden Zeitpunkten, dem Interessenten dabei hilfst, sich selbst zu qualifizieren. Ja, weil in manchen Situationen ist es halt einfach so, der würde super gerne, hat aber gerade einfach nicht die Liquidität. Dann hat der im Closing Call nichts verloren. Es wäre aber Schwachsinn, da nicht dran zu bleiben. Ja, also das wäre zum Beispiel ein klassischer Prozess.
Also ich nehme mir mit, dass Prozesse irgendwie dazu beitragen, etwas systematisch zu automatisieren, dass du halt einfach dran bleibst, ob es jetzt irgendwie ein noch nicht abgeschlossener Kunde ist, bis hin zu einem Kunden, wo ich einen Upsell-Prozess oder sowas hinterpacke. Also das ist frei definierbar, also beziehungsweise immer situationsabhängig.
Situationsabhängig definitiv, wo ich aber gerne wirklich nochmal eine Unterscheidung machen möchte. Du hast definitiv, du kannst einen Prozess haben, der ist aber nicht gleichzeitig automatisiert. Das ist die Königsklasse. Ja, wenn du jetzt beispielsweise einen Prozess hast, der so reibungslos funktioniert, aber alles manuell ist, dann ist es erst Zeit zu schauen, was können wir hier automatisieren. Also es wäre völlig bescheuert, weil wenn du dann irgendwas hast, was nicht funktioniert, wo super viel Reibung entsteht und super viel Streuverlust passiert, wenn du das anfängst zu automatisieren und am besten noch zu skalieren, dann skalierst du den Streuverlust mit. Ja, deswegen ist es halt sinnvoll, den Prozess erstmal so auszuarbeiten, dass der möglichst reibungslos funktioniert, dass möglichst klar ist, wo ist das Lack in der Pipeline sozusagen. Also an welcher Stelle des Prozesses verlieren wir gerade ganz klar Umsatz, das zu fixen, nochmal in Iteration zu bringen, Feedback-Loops einzuholen und erst wenn das sitzt, dann gehen wir hin und sagen, okay, jetzt knallen wir die Automations drauf und gucken, wo wir wirklich für Effizienz sorgen können, damit der Vertrieb eben entlastet ist und jeder sich auf sein, ja, auf sein Aufgabenfeld so konzentrieren kann, dass man das dann skaliert. Ja, das ist ganz wichtig zu unterscheiden.
Also wenn ich das jetzt mal so als einfaches Praxisbeispiel formulieren kann, darfst mich gerne korrigieren, dann sagst du quasi, okay, Automatisierung, Systematisierung ist die Königsklasse. Erstmal müssen wir schauen, dass wir ein valides Angebot haben, zum Beispiel ich verkaufe Fitness-Coachings oder so und ich merke einfach, okay, jeder, keine Ahnung, 10. Lead, der reinkommt, schließt ab und 9 fallen weg. Dann ist es ja entweder, habe ich keine Closing-Kompetenz oder die Zielgruppe ist falsch oder das Angebot passt einfach nicht. Da wird es ja keinen Sinn machen, da jetzt einen Funnel hinterzusetzen, oder?
Naja, auch da wieder Definition, ne? Also was ist denn ein Funnel? Ein Funnel kann ja auch sein, du hast einen Cold-Caller, der einfach kalt die Leute anruft. Ist jetzt bei einem Fitness-Offer vielleicht nicht ganz so smart, außer du hast halt, du bist auf CEOs oder so, die du finden kannst, spezialisiert. Aber du kannst ja, du musst ja erstmal gucken, wo ist das Leck in der Pipeline? Ja, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt Online-Marketing zum Beispiel, du schaltest Werbeanzeigen oder machst organischen Content, aber in die falsche Richtung und es kommen nur, weiß nicht, übergewichtige Arbeitslose rein und du verkaufst jetzt das für 5.000 Euro, naja, dann solltest du mal überlegen, ob du nicht vorne rum was änderst, weil da kannst du noch so gut sein im Closing, bringt dir nichts. Ja, wenn du aber jetzt an einer Position bist, und das sehe ich zum Beispiel sehr, sehr oft, dass Setter unqualifizierte Leute durchlassen, dass die Closer viel zu viele Calls haben, die eigentlich nicht hätten stattfinden dürfen und dann aber nicht so scharf im Sinne sind, dass sie die paar, die dann doch qualifiziert sind, closen. Weil sie sind einfach so verwässert, sie arbeiten dann mit so verwässerter Qualität, dass sie nicht erkennen, wer ist denn eigentlich closebar und stehen sich dann selbst im Weg und disqualifizieren dann Leute, wo sie dann sagen, ja, der war nicht qualifiziert, was aber nicht unbedingt hätte sein müssen. Auf der anderen Seite hast du auch Closer, die, ich nenne die immer, die sind immer ganz shy. Ja, also die trauen sich halt nicht zu ballern. Das sind halt, es passiert halt oft, wenn Leute setten und closen gleichzeitig, wenn die merken, okay, meine Zahlen gehen runter, so ich bin aktuell nicht im, also ich stehe halt einfach dahinter, um vor der Vertriebsleitung besser dazustehen, gehe ich halt hin und sage halt einfach, die Hälfte war nicht qualifiziert und ich habe dir noch nicht mal ein Angebot gemacht. Das ist natürlich auch ein Fehler in vielerlei Hinsicht. Und da musst du halt einfach wirklich mit Feingefühl hingehen, das ist eher eine Vertriebs-, also wenn du richtig reflektiert bist, kannst du es als Vertriebler selber hinbekommen, aber das ist eigentlich Vertriebsleiteraufgabe, da drauf zu schauen und letztendlich musst du halt wirklich gucken, okay, wo an dem Punkt ist einfach das Problem. Ist das Problem vorne im Marketing, dass nur unqualifizierte Leute reinkommen oder ist es ein Problem von den Skills oder von dem Mindset von den Leuten, die letztendlich an der Front sind, mit den Leuten sprechen.
Alles klar. Also vielen Dank auch nochmal, dass du das so ausführlich beschrieben hast, weil mir ist es einfach wichtig, da auch viele Beispiele einfach zu nennen, damit man sich das besser vorstellen kann. Aber alleine, dass du da jetzt nochmal so drauf eingegangen bist und gesagt hast, naja, ich habe entweder das Problem oder das oder hier und da. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Stellschrauben, die ja erstmal sitzen müssen, um überhaupt über eine Automatisierung und Systematisierung nachzudenken. Also ich glaube, das an der Stelle war jetzt echt nochmal so ein wichtiges Aha, was mir selber vielleicht unterbewusst bewusst war, aber jetzt einfach nochmal bewusster geworden ist. Ja?
Wollen wir das mit einem Beispiel mal versiegeln?
Meinst du dein Praxisbeispiel?
Genau. Also was passiert, wenn du es verkehrt machst?
Ja, gerne. Erzähl mal.
Ja, pass auf. Also es gibt einen Typen, der hat also den wunderschönen Funnel gebaut, der hat einen schönen Video-Sales-Letter aufgenommen, der hat irgendwie 8 Follow-up-E-Mails geschrieben, alle E-Mails waren automatisiert und der Video-Sales-Letter, wenn der an 3 verschiedenen Stellen abgebrochen wurde, haben die 3 verschiedene E-Mail-Sequenzen bekommen und alles wunderschön gemacht, hat 2 Monate damit dafür gebraucht, hat alles aufzusetzen, komplett zu automatisieren, hat dann Werbeanzeigen geschaltet und es kam wirklich original ein Lead rein in 2 Wochen und der Lead war fake. Das ist das perfekte Beispiel, was du nicht machen möchtest. Und das kann ich dir sagen, weil ich war derjenige. Das ist bei mir gemacht. So. Und das ist halt einfach ein Learning, wo du sagst, ey, vorsichtig. So, ne? Also wirklich alles, und ich weiß das eigentlich. Und das ist das Ding. Du darfst dich halt nicht von diesen ganzen Automatisierungen und darfst dich halt nicht von ablenken lassen. Und du musst halt einfach bewusst sein, oder dir muss einfach bewusst sein, dass du sagst, das System muss funktionieren, bevor es automatisiert wird. Weil alles andere ist, du verschwendest deine Zeit. Du kannst natürlich Glück haben und es läuft halt wie am Schnürchen, aber am Ende des Tages, jeder hat einen Plan, bis er eins aufs Maul bekommt. So ganz einfach.
Ja, danke schön auch nochmal für deine Ehrlichkeit. Auf jeden Fall. Also das, ich glaube, dahinter können wir einen Haken machen, dass dieser Prozess funktionieren muss, bevor automatisiert wird. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Ja? Gut, also, ich würde gerne mal so jetzt mal einen Schwenker machen zu deinem täglich Brot beziehungsweise zu deinem jetzigen Aufgabenbereich. Wie sieht denn so dein typischer Kunde aus, mit dem du jetzt zusammenarbeitest?
Mein typischer Kunde, mit dem ich zusammenarbeite, ist eigentlich marketingtechnisch nicht smart, ja, weil es breit gefächert ist. Also ich habe jetzt für Fressnapf beispielsweise einen Vertriebsprozess aufgesetzt. Ich habe für eine Agentur einen Vertriebsprozess aufgesetzt. Der Großteil meiner Kunden sind Coaches, weil ich ja selber einen Coaching-Background habe, als Closer im Coaching-Bereich war. Aber letztendlich kannst du sagen, wenn du eine hochpreisige Dienstleistung verkaufst, dann bist du idealer Kunde für mich. Vor allem, wenn du halt kein System hast, wie du mehr aus deinen gewonnenen Leads und vor allem deinen Bestandskunden rausholst. Ja, und da sind viele Leute, die halt einfach hingehen und sagen, ja, ich habe ja eigentlich keine Wertschöpfungskette, dass ich noch mehr Sachen verkaufen könnte. Aber genau da liegt das Gold drin. Mhm. Aber du bist nicht nah genug an deinem Kunden. Ansonsten hättest du das. Weil immer, wenn dein Kunde ein Problem löst mit deiner Dienstleistung, macht sich ein neues Problem auf.
Das stimmt, ja. Gut, dann versuche ich das mal ein bisschen anders zu formulieren. Sagen wir jetzt mal, ich gehöre in deine Zielgruppe, ich habe schon ein valides Offer, ja, ein paar Bestandskunden, ich mache schon einen guten sechsstelligen Jahresbetrag und ich möchte einfach, bin einfach auf deine Werbeanzeige angesprungen, sag ich mal so, hey, willst du nicht einfach System, Automatisierung etc. etc. und ich trage mich jetzt mal zu so einem Erstgespräch ein. Wie läuft so ein Erstgespräch ab? Wie führst du mich dadurch, dass ich verstehe, oh mein Gott, so ein System, das ist genau das, was ich brauche und Ben ist der richtige Mann?
Also, dass ich der Richtige bin, das weißt du ja schon, sonst hätte ich ja nicht gemeldet. Ja, also, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, das Thema ist vom Tisch. Spaß. Nein, also, man muss ja immer gucken, okay? Ja, du sagst, ich habe jetzt ein paar Bestandskunden. Wichtig ist für mich persönlich, überhaupt erstmal rauszufinden, kann ich dir helfen und vor allem aber auch will ich dir helfen, das ist aber ein anderes Thema, ne? Und da würde ich gern verstehen, wie konkret ist deine Dienstleistung aufgebaut und eingepreist? Wie viele Bestandskunden hast du? Hast du einen planbar, wiederholbar und zuverlässigen Akquiseprozess, um die Pipeline mit Leads zu füllen? Ja, weil wenn das nicht gegeben ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, nur weil du Bestandskunden hast, heißt nicht, dass diese Dienstleistung für dich sinnvoll ist. Ja, weil natürlich musst du auch eine Neukundenstrategie haben, ne? Man darf sich halt nur nicht drauf verlassen, einzig und allein, ne? Und was ich dann immer ganz gerne mache, ich gucke mir mit den Kunden einfach nochmal ganz genau den Zielkunden an, den du jetzt zum Beispiel mitbringst. Weil viele Unternehmen wissen gar nicht ganz genau, wer ist die Person, mit der ich hier Geschäfte betreibe, was treibt die an, welche Probleme hat sie, was für Ziele, Wünsche und Bedürfnisse hat diese Person. Und vor allem, sobald meine, und das ist nämlich das, wo das Gold vergraben liegt, sobald meine Dienstleistung erfolgreich umgesetzt wurde, welcher Bedarf öffnet sich dann? Ja, und das ist das, wo es oft darum geht, dass wir dann gemeinsam schauen, hey, du lässt gerade sehr viel Potenzial liegen, weil du das einfach noch gar nicht weißt. Weil wenn du das wüsstest, dann könntest du daran arbeiten, ein Folgeprodukt oder eine Folgedienstleistung oder eine Folgelösung zumindest mal anzutesten. Mhm. Ja, und das Thema möchte ich halt gerne im ersten Call, sag ich mal, klar haben, dass wir da beide vom Mindset her auf derselben Länge schwingen, dass wir einfach wissen, okay, es gibt halt hier noch ungenutzten Bedarf, den du liegen lässt, wo du deinen Kunden eigentlich als zuverlässiger Partner dienen kannst. Und dann geht es darum, dass wir schauen, wie sind deine Teamressourcen aufgestellt? Ja, also wie viele Leute hast du im Support-System? Wie viele Leute hast du jetzt im Vertrieb? Wie ist dein Vertrieb schon aufgestellt? Wie ist generell die Customer Journey? Dass ich einfach einen kompletten Einblick über deinen gesamten Vertriebsprozess und deine Ressourcen bekomme, damit ich dir überhaupt eine Empfehlung aussprechen kann, ob es hier Sinn macht, dass wir zusammenarbeiten oder nicht.
Okay, gut. Also sehr viel Input jetzt gerade. Ich versuche das zu verarbeiten. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel? Wie gesagt, musst keine Firma nennen, keinen Namen, kein gar nichts. Ja, aber kannst du das vielleicht wirklich so als Praxisbeispiel betiteln, wo du quasi jemanden durchgeführt hast und dann das und das und das festgestellt hast, sodass du gesagt hast, yo, hier kann ich dir einen Prozess zum Beispiel aufsetzen, hier wird es Sinn machen.
Ja, kann ich machen. Und zwar ein Beispiel von gestern. Und zwar, ich habe eine Person gesprochen, die hat ein Angebot, ist ein B2C-Angebot, also ein Consumer-Angebot, ein Coaching-Produkt für 4.000 Euro, was sie verkauft. Und sie hat halt probiert, im Nachgang dann was für 7.000 Euro zu verkaufen, was viel zu breit ist. Ja, so, du hast halt quasi ein Problem im ersten Produkt, was du löst, Du möchtest dann für einen höheren Preis was verkaufen, was 5 Bereiche abdeckt. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben einfach mal drauf geschaut, wer sind denn die Leute, mit denen du eigentlich sprichst? Sie hat einen Zielkunden. Ach genau, sie hat sich aber auch, sie hat auch das Problem gehabt, dass sie sehr viele Leute anzieht, die erstmal aus den Socken kippen, wenn die den Preis hören. Das heißt, vorne rum ist schon mal keine klare Botschaft, dass die Leute überhaupt im Funnel landen sollten. Ja, da fängt es an. Aber dann, wenn die Kunden schon mal drin sind, wenn die Kunden schon mal gekauft haben, ist einfach ein Bruch zwischen, also dieses erste Programm geht 4 Monate und da ist erstmal ein Bruch zwischen und es ist nicht die logische Konsequenz, einfach weiterzumachen. Ja, und was ich da machen würde, was ich der Person geraten habe, ist, ich hätte diese 5 Bereiche nicht auf einmal angeboten, sondern ich hätte die in den ersten 4 Monaten immer wieder einrieseln lassen, dass die ja auch noch wichtig sind. Dass du nicht irgendwo ankommst zum Beispiel und wirst dann konfrontiert und musst jetzt auf einmal 5 Lebensbereiche verändern, obwohl du eigentlich nur für einen dich gemeldet hast. Aber du musst die Leute halt entsprechend dahin erziehen, weil dieser Bruch ist zu hart. Ja, und das wäre jetzt ein Betriebsgeheimnis, was ich auspacken würde, wenn ich das sagen würde, was wir konkret gemacht haben. Das möchte ich natürlich nicht, ne, weil das auch dieser Teil der Beratung ist Teil meiner Dienstleistung. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein Angebot zusammengeschnürt, was halt in einem ist und einfach durchläuft. Mhm. Läuft einfach durch. Also die Kunden, die bezahlen einfach monatlich jetzt. Es hört nicht auf. Also das Programm hört nicht auf, bis die kündigen.
Sehr cool. Okay. Und wie sah das dann genau aus? Du hattest jetzt das Beratungsgespräch gestern mit der Person. Wie genau würdest du da jetzt vorgehen? Weil sagen wir mal, sie hätte sich jetzt dazu entschieden, okay, ich möchte gerne, dass du mir das aufsetzt, weil du bist der Experte. Was würdest du da jetzt genau machen? Du hast ja jetzt einmal gesagt, ich würde es jetzt aufdröseln. Aber wie genau sieht denn dieser Vertriebsprozess, die Automatisierung dahinter aus?
Ja, also in dem Fall müssen wir das Angebot natürlich erstmal validieren. Wir können jetzt nicht hingehen, das komplett umstellen. Ja, also die Theorie haben wir halt in einer Stunde irgendwie hingestellt. Wir müssen es jetzt testen, was wir dort gemacht haben. Wir haben Teilnehmerinnen, die sehr erfolgreich, also das ist jetzt der Plan, Teilnehmerinnen, die sehr erfolgreich sind, die das erste Programm durchgelaufen haben, die im sehr engen Austausch sind, also wirklich die klassischen VIP-Kunden. Da haben uns jetzt 2 gesucht, die unterstützen, oder ist jetzt alles in der Mache, die jetzt unterstützend hingehen und dort die Person als Dienstleisterin unterstützen und werden dann Kunden raussuchen, wo wir das testen erstmal. Ja, dass dieses Modell getestet wird und wenn es validiert ist, und validiert ist an der Stelle, wenn wir so 5 bis 10, wenn wir das 5 bis 10 Mal umgesetzt haben, dann werden wir es komplett ausrollen und fangen dann an zu gucken, okay, wie können wir jetzt noch mehr Wert in die Bestandskunden reinbringen, dass die einfach länger bleiben. Ja, das machen wir teilweise durch Umfragen, teilweise natürlich durch Q&A-Calls, teilweise einfach, dass wir aus dem Nichts einfach irgendwie Mehrwert schicken. Ja, was das im Detail ist, das müssen wir jetzt noch genau ausarbeiten. Also wie gesagt, wir haben das jetzt halt gestern erst alles besprochen, aber das wächst ja auch mit sich. Ist ja wie bei allem, dass du nicht hingehst und sagst, so, ich plane das jetzt, ich setze es um und dann steht es. Wir haben eine gewisse Trial-and-Error-Phase, wo wir testen in einem sogenannten geschützten Rahmen und erst wenn dieser Rahmen halt passt, dann rollen wir es ans ganze Team aus, involvieren das Team mit da rein und bringen es dann so auf die Straße, dass wir dann anfangen können, gucken, okay, hier sind Teile, die wir automatisieren können, dort sind Teile, die wir automatisieren können. Und bring das dann so in seine Perfektion, wäre jetzt ein blöder Ausdruck, aber in die Position, dass Team entlastet wird und die Absprungrate so gering wie möglich ist.
Ja, also ich nehme jetzt aus diesem Beispiel konkret nochmal mit, vielleicht auch, weil es so frisch ist und einfach noch gar keine Automatisierung dahinter steht, dass man auch immer wieder, also hier habe ich so das Wort aufgeschnappt, geschützter Rahmen, dass bevor da jetzt überhaupt erstmal groß in Automatisierungen gesteckt wird und Brainstorming und was auch immer, dass man das erstmal antestet und das Angebot validiert, damit es in der Praxis auch wirklich ankommt und danach erst wieder, da kommen wir wieder zu diesem Learning ganz am Anfang, dass der Prozess funktionieren muss vor der Automatisierung. Und das machst du quasi pauschal immer.
Ja, also ich würde jetzt eher das Brainstorming vor dem Testen setzen, ja, weil jetzt einfach irgendwas testen ist ja auch sinnlos. Lass uns erstmal brainstormen, ja, eine Idealsituation ausarbeiten, einen Plan ausarbeiten, den dann testen. Das ist so der genaue Vorgang. Und also das Ziel an der Stelle ist halt einfach, dass du so sicher wie möglich deinen Umsatz stabilisierst, weil du musst dir halt auch mal vorstellen, wenn du jetzt jeden Tag die Neukundenmaschine anwirfst, immer von neuen Kunden abhängig bist, dann hast du halt gar keine Stabilität drin. Natürlich ist es geil, wenn du Ads hast, die einen Return on Advertising Spend von 8 haben oder 10. Sagt keiner nein, ist die beste Investition. Aber was, wenn das mal wegbricht? Ja, was, wenn du einfach aus irgendeinem Grund gesperrt wirst bei Facebook oder so? Ne? Das sind halt alles Sachen, die kannst du zwar verhindern, aber ja, wie Mike Tyson so schön sagt, ich liebe diesen Spruch. Everybody got a plan until they got punched in the face. Wenn du dann aber irgendwie 30, 40, 50 Kunden hast, die jeden Monat bezahlen, die jeden Monat ihren Beitrag bezahlen. In dem Fall, also es gibt natürlich noch ganz andere Beispiele, aber das ist jetzt ein konkretes Beispiel vom Geschäftsmodell, was ich sehr geil finde. Dann hast du einfach die Sicherheit, okay, ich komme morgens, ich stehe morgens auf, ich gucke aufs Konto und da ist einfach jeden Monat Geld drin. Weil es ist wie bei Immobilien, wenn du jetzt eine Wohnung hast, ja, und da ein Mietausfall ist, dann ist es blöd. Wenn du aber 30 Wohnungen hast und da sind in 2, 3 Wohnungen Mietausfall, ja, ist es nicht ganz so schlimm. Zumindest, wenn die Wohnungen Cashflow-positiv sind, ne? Und ähnliches Prinzip wollen wir jetzt hier auch aufsetzen. Dass halt einfach diese Abhängigkeit von der Neukundenmaschine vorneweg auf 2 Beinen steht und nicht nur auf einem.
Ja. Ja, es ist ja sowieso, also das ist ja allgemein Devise, ob es jetzt Investments sind oder jetzt sowas hier auch, ja. Je mehr du auf eine Kappe setzt, desto höher ist das Risiko, wenn das ausfällt, dass du dann auf gut Deutsch gesagt am Arsch bist. Weil dann musst du halt schauen, so, was ist da los, ja, wie verdiene ich jetzt meine Brötchen, wie zahle ich meine Miete, ja, und das stimmt auf jeden Fall. Okay, gut, dann würde ich mal einmal gerne, hast du vielleicht so ein Musterbeispiel, wo du sagst, boah, auf diesen Prozess, also da muss ich wirklich sagen, da habe ich mir danach meine Hände gerieben und gesagt, auf die Schulter geklopft, das hast du richtig, richtig gut gemacht. Also so ein Vertriebsprozess, die so eine Automatisierung mal aufgesetzt. Kannst du da so ein Praxisbeispiel nennen, was du da alles gemacht hast, damit wir uns das vorstellen können auch? Weil jetzt hast du ja zum Beispiel Praxisbeispiel von einer Person gesprochen, wie du da jetzt sie rantastest. Und jetzt würde ich einmal gerne darüber sprechen, wie denn so ein fertiger, automatisierter Prozess bei dir aussieht, wo du sagst, boah, hier habe ich geile Arbeit geleistet, das ist gut.
Was willst du hören? Prozess, wie Bestandskunden reaktiviert worden sind oder Prozess, wie jetzt gewonnene Leads, die noch nicht gekauft haben, reaktiviert worden sind?
Wenn du schon so fragst und wir die Zeit haben, dann einfach beides.
Okay, dann habe ich sogar ein Beispiel, wo ich das bei jemandem eingerichtet habe, der beides macht. Und zwar kennst du sogar, ich nenne jetzt keinen Namen, wieder Betriebsgeheimnis und alles, ne, aber der gute Freund hatte ein Angebot, was sehr zeitintensiv war, auch Unternehmensberater, ja. Zeitintensiv war es. Er hat halt 1:1 mit seinen Kunden gesprochen und meiner Auffassung nach viel zu günstiges Ganze angeboten. Und was wir dort gemacht haben, wir haben halt erstmal getestet, wie können wir dieses Angebot für Leute so attraktiv machen, dass sie mehr bezahlen dafür, dich gleichzeitig rausziehen ein wenig, sodass du nicht mehr jede Woche irgendwie mit denen sprichst. Also nicht, dass es halt ärgerlich ist, aber du musst ja irgendwie auch skalieren können. Und gleichzeitig aber ein Angebot ausarbeiten, was nicht so viel Manpower von dir benötigt, aber was skalierbar ist. Ja, und dann wird das Angebot quasi gesplittet, dass ein Teil jetzt mehr bezahlt, weniger 1:1 Betreuung hat, dafür aber intensiver. Ja, wie das aussehen kann, in dem Fall haben wir alle 14 Tage einen Workshop angebracht, anstatt jede Woche 1 oder 2 Calls. Und da wurden halt klare Arbeitsschritte besprochen, die dann auch per engem Feedback-Austausch abgearbeitet worden sind. Ja, das heißt, dort haben wir mehr Umsatz, mit weniger Zeiteinsatz. Da ist man eine riesen Kluft reingebracht, was halt sehr, sehr hilfreich ist. Vorne raus haben wir dann das Angebot für die Leute, für die das zu teuer ist, denen wir aber trotzdem helfen können, haben einen günstigeren Einstiegspunkt gemacht. Und hier kommen wir wieder zu dem Pricing-Modell von der Dame, was wir jetzt hier bei ihr testen. Bei ihm hat es wunderbar funktioniert. So, dort haben wir halt einen hohen Eintrittspreis verlangt. Hoch, ja, also einen höheren Eintrittspreis plus monatliche Gebühren, um drin zu bleiben. Und das sorgt halt dafür, dass er halt monatliche Einnahmen hat, ohne jetzt den Druck zu haben, immer Neukunden zu generieren. Ja, das haben wir so weit umgesetzt, dass das Angebot steht und dass die Leute vollautomatisiert immer weiteren Mehrwert bekommen, um in der Community zu bleiben. Ja, somit haben wir quasi Automations eingesetzt, dass die Leute dabei unterstützt, noch bessere Ergebnisse zu bekommen, angefangen bei Umfragen, ja, dass wir wirklich jede Woche einen Check-in haben sozusagen, den die ausfüllen müssen, dass wir proaktiv auf die zugehen können, wenn wir wissen, dass sie Hilfe brauchen. Ja, weil das ist nämlich ein Punkt, warum viele Leute abspringen, die fühlen sich einfach nicht gesehen. Die müssen um Hilfe bitten, dann ist meistens der Zug schon abgefahren. Wenn die irgendwo frustriert sind oder irgendwo einen Engpass haben und sich und das Gefühl haben, hey, mein Berater oder mein Coach muss das doch sehen. Ja, und das, dem wirken wir dahin entgegen, sodass er und sein Team jederzeit auf die Leute zukommen können, sagen so, hey, du hast hier angegeben bei dir Leute, oder ich sehe gerade aus deinen Zahlen, es läuft gerade nicht so gut. Wie können wir dir helfen? Was brauchst du? Ja, und das sorgt einfach dafür, dass du dich verstanden fühlst. Es fühlt sich einfach geil an als Kunde. So. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben klassisches E-Mail-Marketing aufgesetzt für die Leads, die gewonnen worden sind, aber nicht abgeschlossen wurden. Und da haben wir einfach sämtliche Einwände, die wir von den Bestandskunden eingesammelt haben, auch übrigens durch diese Umfragen, warum sie nicht sofort gekauft haben, was sie für Bedenken hatten vorher, haben wir diese Einwände in Content verpackt und bespielen jetzt die neuen Leads regelmäßig über Wochen mit verschiedenen Einwänden. In Videoform teilweise mit Content, damit wir die halt auf den sozialen Medien halt immer, ja, das kannst du dir vorstellen wie so ein Dreieck, so dass, wenn die einmal im E-Mail-Funnel landen, werden die von den E-Mails halt dann zum Beispiel zum LinkedIn-Beitrag geschickt oder zum Instagram-Reel oder zum YouTube-Video, dass halt verschiedene Touchpoints auf verschiedenen Plattformen generiert werden dadurch und somit du quasi so ein Ökosystem gebaut hast, wo die Leute halt immer wieder mit kontaktiert werden. Was wir dann noch gemacht haben, es wird jetzt ein bisschen zu technisch sein, aber wenn die Leute auf die entsprechenden Links klicken, bekommen sie andere Sequenzen, als wenn sie jetzt nicht draufklicken. Und dadurch weißt du halt auch immer, okay, wo steht der vom Kopf her, was hat der gesehen, was hat der nicht gesehen? Weil es macht wohl, da stimmst du mir, glaube ich, zu, eher Sinn, bei jemandem anzurufen, der vor 2 Stunden auf den Link geklickt hat und sich ein YouTube-Video angeguckt hat, als bei jemandem, der jetzt seit 8 Wochen gar nichts geklickt hat.
Ja, genau. Das stimmt. Sehr, 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 sehr cool. Also ich sehe es irgendwie so, es ist einfach, also hochkomplex, alles, was irgendein System hat oder eine Automatisierung, ist immer, dass man erstmal schauen muss, okay, was haben wir, wie ordnen wir das ein, wie können wir das aufsetzen. Es ist immer eine individuelle Situation, obwohl es eigentlich immer, ich sag mal, einer Grundregel folgt. Und deswegen war mir das einfach nochmal so wichtig, das so in so ein Beispiel quasi zu packen, dass man sich das mal vorstellen kann. Aber ich finde, das hast du echt, ohne jetzt sehr krass abzudriften in so technischen Nerd-Stuff halt, hast du das schon sehr gut und vorstellbar erklärt. Also jetzt kann ich mir auf jeden Fall viel mehr drunter vorstellen.
Ja, es ist halt, und du hast es halt auf den Punkt gebracht. Ne? Also es ist in der Regel, also bei dem, ich würde jetzt fast behaupten, also aus Praxiserfahrung gibt es ganz wenige Unternehmen, wo ich jetzt mit zu tun hatte, wo es glatt lief vorher. Ja, es war immer ein Riesenchaos. Es war immer, jeder macht, was er will. Es ist zwar irgendwie eine Struktur drin, aber keiner hält sich so wirklich dran. Und das ist halt primär meine Aufgabe, in dieses Chaos erstmal Ordnung reinzubringen, einen Plan daraus zu machen oder eine Zielsetzung und dann einen Plan zu dieser Zielsetzung hinzubauen. Und dann auf dein Unternehmen, auf dich als Persönlichkeitstyp, also wenn du eine Personal Brand bist zum Beispiel, ist ja ein Unterschied, ob du jetzt, weiß nicht, mit einem Health- und Wellness-Coach oder ob du jetzt mit den Baulix sprichst. Ja, also das ist ja eine komplett andere Ansprache. Und da dann wirklich erstmal hinzugehen, dass du die Person, die Zielgruppe, aber auch das Unternehmensziel in Einklang bringst und dort dann einen Prozess baust, der wirklich dazu passt.
Ja, auf jeden Fall. Aber dafür gibt's ja so Experten wie dich, ja, die mir dabei helfen und mir Anhaltspunkte geben und mich unterstützen und mit mir brainstormen, ja. Und also das ist schon Profiarbeit, wie alles eigentlich. Wenn man jetzt wirklich irgendwo wachsen will, dann muss man sich immer die absoluten Experten reinholen. Das ist einfach so, ja. Was machst du denn mit denjenigen, die zum Beispiel sagen, oder ich formuliere die Frage mal anders. Gehen wir mal von dem Paradebeispiel oder der Theorie aus. Ich habe jetzt ein valides Offer. Ich habe ein gutes Bestandskundengeschäft. Ich generiere Neukunden über Empfehlungsmarketing oder so, ja? Die Situation. Was würdest du mir jetzt für Tipps geben können? Wir sind jetzt weg von deiner Beratungsleistung, sondern mir ist es einfach nur wichtig, dass wir vielleicht so ein paar Tipps und Tricks und Tools oder so schnelle Herangehensweisen einfach so pauschal jedem mitgeben können, der über so eine Automatisierung nachdenkt. Darauf will ich eher hinaus.
Also ich würde erstmal die Basics automatisieren. Ja, du sagst jetzt du hast nur über Empfehlungsmarketing dein Akquisekanal, das ist jetzt nicht unbedingt planbar, wiederholbar und zuverlässig, da kannst du halt viel rausholen, aber ich würde erstmal auf einer stabileren Neukundenquelle sitzen wollen, Das wäre jetzt so das Erste. Aber was ich, wenn wir jetzt über Automatisierungen sprechen, wo ich definitiv drauf gucken würde, dass Kalendermanagement automatisiert ist, sprich, Leute können sich einen Termin buchen, bekommen automatisierte Terminbestätigungen und Terminerinnerungen vor allem auch, idealerweise per WhatsApp oder SMS. Dann würde ich schauen, dass zwischen Buchung und Termin auch ein Follow-up-Prozess eingerichtet ist. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel verschiedene Fragen in deinem Kalendertool angibst und er von seinen Herausforderungen erzählt und die Herausforderungen kommt natürlich jetzt auch das Angebot an. Ich sage jetzt einfach mal in einem klassischen Vertrieb oder wir sagen einfach mal Vertriebscoaching. Ich glaube, damit kann sich jeder hier so ein bisschen identifizieren. Größte Problem ist, ich habe Probleme mit Einwänden. Ich krieg immer Einwände um die Ohren gepfeffert. So, und da komme ich nicht mit klar. Ja, wenn das beispielsweise angeklickt wird, dass du dann schon mal Content rausschickst oder irgendein Freebie oder irgendwas, was Mehrwert schafft, um genau diesem Problem schon mal, jetzt nicht eine Lösung zu verpassen, aber einfach um dich als Experten zu positionieren, dass du hingehst und einfach schon vorm Gespräch Mehrwert lieferst. So, das ist dann eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Und ja, das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich als allererstes drauf gucken würde, wenn du was automatisieren willst. Aber wie gesagt, ich würde halt erst wirklich kompletten validierten Prozess ausarbeiten, idealerweise eine neue Kundenquelle haben und dann erst anfangen zu automatisieren.
Genau, ich bin ja auch erstmal von, ich sag mal, dem utopischen, perfekten Beispiel ausgegangen, was es ja eigentlich niemals gibt, ja. Aber mir ist es wichtig, vielleicht hast du ja echt so pauschal einfach ein Tool, eine Herangehensweise, wo du sagst, also das geht immer, darüber kann man sich immer Gedanken machen und hier macht man per se nie was kaputt, sondern darüber, das kann man sich einfach mal anschauen, wenn man darüber nachdenkt.
Ganz simpel, fangen einfach mit Calendly an. Mhm. Ja, Calendly oder irgendwelche Kalendertools, die, wie gesagt, Erinnerungen rausschicken und die es dir erlauben, die Infos, um den Interessenten entweder vorzuqualifizieren oder dich gut vorzubereiten, aufzusammeln.
Sehr gut. Okay. Was sagst du denn so grundsätzlich? Also, jetzt habe ich dir schon Löcher in den Bauch gefragt. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen, bevor es hier zum Ende geht. Wenn wir das Ganze mal so betiteln, ja? Es gibt ja auch so, wenn wir über Vertrieb sprechen, Goes, No-Goes. Was sind denn deiner Meinung, wenn du das ganz kurz in Stichpunkten oder kurzen Sätzen widerspiegeln kannst, Goes und No-Goes im Thema Vertriebsprozess, wenn wir über die Automatisierung sprechen?
Also No-Go ist erstmal alles versuchen zu automatisieren und die menschliche Komponente rauszunehmen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil auch jetzt ist ja jetzt gerade so ein Trend aufgekommen mit irgendwie KI-Settern und so, halte ich gar nichts von. Ja, es ist technisch möglich, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt wirklich mit einer Coaching, also ich nehme immer das Beispiel Coaching, weil das kann ich am besten greifen und ich bin selber auch ein geiler Coaching-Kunde, also ich kaufe gern Coachings, mich pitchen jetzt hier alle Leute, aber deswegen dieses Beispiel, aber wenn ich jetzt vorstelle, ich gehe irgendwo hin, wo ich ein Problem gelöst haben möchte und da ruft mich eine KI an, das ist ein No-Go. Also ich bin auch immer total genervt, wenn ich mit irgendwelchen Chatbots schreibe, das heißt, wenn du Automatisierung machst, hey, guck, dass da eine menschliche Komponente drin ist und dass irgendwo auch ein Mensch erreichbar ist. So, natürlich jetzt nicht für jede Nonsensfrage, aber weißt, was ich meine. Das ist ein großes No-Go. Und ein Go ist wirklich erstmal, dich versuchen, in die Adlerperspektive zu holen, also einmal rauszuleveln und von oben auf deinen Prozess zu schauen. Das kannst du sogar machen, wenn du, also ich bin immer ein Freund davon, also ich arbeite an der Stelle übrigens nicht mit Vertrieblern zusammen, sondern mit Unternehmern und Selbstständigen, die einen Vertrieb haben oder selber den Vertrieb noch gestalten. Aber selbst als einzelner Vertriebler kannst du von oben auf deinen Prozess schauen, ähnlich wie ich es damals bei Alex gemacht habe, und gucken, okay, wo in meinem Prozess gehen denn die meisten oder geht der meiste Umsatz flöten? Und das kannst du sogar so runterbrechen, selbst wenn du nur Closer bist, der ein Verkaufsgespräch hat, der keine Termine legen muss, der keine Leads vorqualifizieren muss, dass du hingehst und sagst, okay, mein Gespräch ist aufgebaut auf beispielsweise Gesprächseröffnung, Bedarfsanalyse, Pitch, Einwandbehandlung. Wo in diesen vier Bausteinen geht mir gerade der meiste Umsatz flöten? Wo verliere ich die Leute am meisten? Das mal aus der Adlerperspektive zu reflektieren und dann an dem Baustein zu arbeiten. Wo wir weg von den Automations sind natürlich, ne, aber das allein schon ist eine Prozessoptimierung. Weil dein Verkaufsgespräch im Idealfall ja auch ein Prozess ist.
Also da sagst du echt was Wichtiges, weil ich musste mich jetzt gerade mal so reflektieren. Also wir als Vertriebler sind ja manchmal dem kompletten System und den Vorgaben eines Unternehmens ausgesetzt. Also wir können einfach nicht so viel ändern und machen. Wir müssen teilweise mit den Tools arbeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und trotzdem habe ich mir immer Gedanken gemacht, wie kann ich das meiste aus meiner Zeit rausholen? Und das ist halt mit A-Kunden. Mhm. Bedeutet also, 80% meiner Zeit fließt in diese A-Kunden rein, weil die meinen Umsatz sichern.
100%.
Dann kümmere ich mich um meine B-Kunden, weil die haben eventuell A-Kundenpotenzial. Und die C-Kunden, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, die haben von mir vielleicht mal so eine Sammel-E-Mail bekommen, hey, hier Sonderangebot, was auch immer, wer daran interessiert ist, der soll sich zurückmelden, bla bla bla. Aber da bin ich nicht rausgefahren, ich bin ja im Außendienst, das heißt, ich muss immer Fahrzeit einrechnen, bla bla bla. Und das ist ja im Grunde genommen auch das. Ich bin in die Adlerperspektive gegangen oder Vogelperspektive und habe mir angeschaut, okay, ich habe ein begrenztes Zeitkontingent, wie fülle ich das am besten? Und das ist ja eigentlich auch ein Prozess, oder?
Smart, absolut, klar. Also ich würde sogar so weit gehen, ich würde nur noch mit A-Kunden arbeiten. Weil stell dir vor, also angenommen, du verbringst jetzt 50% deiner Zeit mit A-Kunden, 20% deiner Zeit oder 10% deiner Zeit mit den B-Kunden eine E-Mail, den C-Kunden eine E-Mail schreiben und den B-Kunden hier halt so halbherzig ein bisschen. Halbherzig ein bisschen merkt man. Das merkt man einfach. Ne? Und wenn du dich aber jetzt in die Position begibst und 100%, teste das mal 2 Monate, 100% Fokus auf deine A-Kunden. Service, Empfehlungen, wie kannst du denen noch besser helfen? Schick denen auch Geschäft. Also das ist zum Beispiel was ich früher beim Steuercoaching gemacht habe. Wenn ich gehört habe, dass ein Kunde von mir ein Problem hat und ich hatte einen Kontakt, am besten noch zu jemandem, zu einem potenziellen Kunden für ihn, ich habe die vernetzt miteinander. Mhm. Weil da habe ich nichts von am ersten Zuge, aber den Leuten ist geholfen. Und das ist einfach was, das macht keiner. Und wenn du dort für dich selber mal das Commitment nimmst, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das bei deinem Betrieb machen kannst, aber wenn du dich nur um deine A-Kunden kümmerst, also dich 100% deiner Zeit da reinsetzt, dann guck mal, was passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann aus Erfahrung sagen, was meinte ich mit B-Kunden? Mir ist es auch schon öfters passiert, dass ich irgendwie Gebiete übernommen habe, wo ich Potenzial gesehen habe, weil ich gesehen habe, ja Mensch, die sind doch eigentlich schon seit Jahren bei uns, die hätten eigentlich einen konkreten Bedarf, aber machen noch nicht so viel Umsatz. Und in die habe ich dann investiert und sie dann zu A-Kunden ausgebaut. Also das meinte ich eher mit B-Kunden.
Also wenn sie A-Kunden werden, dann ja, aber auch unter deinen A-Kunden. Und da liest mal Reicher als die Geistes von Alex Fischer das Pareto-Prinzip. Der erklärt das nochmal richtig geil runtergebrochen. In deinen A-Kunden kannst du auch wieder ein ABC segmentieren. Du hast zwar die Leute, die halt einen riesen Umsatz machen, aber da gibt's Leute, da ist dann hier, bezahlt, alles cool, freue mich. Das sind die absoluten A-Premium-Kunden. Dann gibt's die Kunden, die zahlen dasselbe Geld, die haben aber immer wieder irgendwelche sinnlosen Rückfragen. Ja, das sind dann die B-Kunden. Und dann gibt es die Kunden, die bezahlen zwar, aber die gehen dir voll auf den Senkel. Schwachsinn, die beschweren sich, die Negativität lassen die raus. Das sind die C-Kunden unter den ABC-Kunden von deinen Top-A-Kunden. Und du kannst es halt so runterbrechen, bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt auch ein Prozess, in dem ich gerade drin bin, dass ich halt wirklich, das ist für mich so auf der Agenda, weil ich habe dieses Jahr mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, wo ich gesagt habe, hätte ich nicht machen sollen. Das hat sich von Anfang an nicht richtig angefühlt, hat sich auch als richtig erwiesen. Aber ich werde nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich hundertprozentig sage, okay, dir kann ich geisteskrank helfen, ich habe voll Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das ist eher eine Partnerschaft als jetzt eine Kunde-Auftraggeber-Beziehung, weil ich beziehe mich auf meine Werte. Ich will geisteskranke Ergebnisse erzielen, ich will derbe viel Spaß dabei haben und ich will unfassbar viel Geld damit verdienen. Und das kannst du nur in dem Rahmen, wenn du mit absoluten A-Kunden arbeitest.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch mal so ein Impuls. Man darf sich auch, ich sag mal so, man darf seine Seele nicht wegen Geld verkaufen, sowieso. Und ich sehe es einfach schon auch viel zu oft, dass man sich rumschubsen lässt, irgendwie Scheiße behandeln lässt, jetzt im Dramatischen ausgedrückt. Ja, aber wie du es gerade gesagt hast, da sind dann Kunden, die gehen dir voll auf den Senkel und du denkst dir so, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ja, du lässt einen Batzen Kohle da, aber die Zusammenarbeit saugt mich irgendwie aus. Und das ist dann ja auch der Punkt, an dem ich Energie verliere, die ich ja eigentlich reinvestieren kann in die Kunden, die dankbar sind, die Bock haben, die auch Cash dalassen ohne Ende und wo ich einfach eine gewisse Erfüllung auch merke. Und das ist auch ein Mindset-Thema, ja, weil viele, und da schließe ich mich auch mit ein, haben halt einfach manchmal so dieses Problem, ja, aber ich bin doch auch auf deinen Umsatz angewiesen. Und deswegen mache ich da, komm, egal, schaue ich drüber so. Und ich glaube, da muss man sich einfach auch mal trauen zu sagen, nö, kein Bock einfach.
100%. So, ich gehe mal mit einem Käufer-Mindset rein, weil ein Käufer hat immer so die Attitude, ja, dann kaufe ich halt nicht. Ja, aber ich gehe halt so dran, ja, dann verkaufe ich dir halt nichts. Mir egal.
Ja, stark. wirklich cool. Also das nochmal so neben dem Vertriebsprozess so als Mindset-Impuls mitzunehmen. Ja. Okay, also bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich meine, es war unglaublich viel Mehrwert an der Stelle. Vielen lieben Dank, dass du meiner Zuhörerschaft und auch mir so viel Impulse geliefert hast, so viel Wissen auch nochmal, Einblicke über dieses ganze Thema Vertriebsprozesse. Ich persönlich habe mir so ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben, was ich so als Quintessenz heute mal so mitnehmen würde, ja, was wir besprochen haben. Also als allererstes, was du eigentlich schon von Anfang an gesagt hast, mit dieser Studie im Forbes Magazine zum Beispiel, dass wir nicht vergessen dürfen, wie viel Gold in den Bestandskunden steckt. Und das belegen Studien, dass Bestandskunden eine fünfmal höhere Kaufbereitschaft mitbringen und dich eher viermal schneller und besser weiterempfehlen als Neukunden, weil einfach eine gewisse Vertrauensbarrikade da ist bei Neukunden. Ist ja klar, die müssen erstmal abchecken, so was kannst du, was willst du, und ich habe da einfach, bin eher ein bisschen weniger oder gehemmter, dir mein ganzes Geld zu geben, so gefühlt jetzt, ja. Bei Bestandskunden ist einfach eine andere Basis da. Das ist der erste Punkt, den ich mir auf jeden Fall heute mitnehme. Dann zweiter Punkt, der Prozess muss vor der Automatisierung funktionieren. Und das ist etwas, was viele, glaube ich, da draußen verwechseln, wo ich mich auch mit einbeziehe, weil ich dachte immer, ja, Vertriebsprozess ist einfach irgendein E-Mail-Funnel, den ich aufsetze und da klatsche ich dann so ein paar, keine Ahnung, E-Mails raus und im Endeffekt pitche ich dann mein Offer und gut ist so. Ein Vertriebsprozess beginnt ja schon ab dem Punkt, was wir ja gerade gesagt haben, dass ich mir als Vertrieblerin überlege, was mache ich mit meiner Zeit? Das ist ja auch schon ein Prozess. Und der muss sitzen, bevor ich Geld, ganz, ganz viel Geld und Zeit verliere vor der Automatisierung. Und der dritte Punkt, den ich mir so ein bisschen mitgenommen habe, auch als einfache Tools oder Herangehensweisen, ist zum Beispiel, dass man pauschal immer überlegen sollte, sein Kalendermanagement zu automatisieren. Das geht zum Beispiel mit einem Tool wie Calendly. Gibt auch noch 1000 andere Anbieter, aber ich glaube, das hat man schon mal gehört. Und dass zwischen der Buchung und dem Termin auch irgendeine Art der Automatisierung folgen sollte in Form von Mehrwert, dass ich zum Beispiel, wenn er sich den Termin einbucht und 4 Tage später mit mir gesprochen wird, dass er jeden Tag eine kurze E-Mail bekommt mit, kennst du diese Probleme, bla bla bla, ja, da habe ich die Lösung, also einfach Mehrwert ohne Ende liefern, weil dann hat er einfach nochmal habe ich einfach schon ein bisschen auf das Vertrauenskonto eingezahlt.
Also jeden Tag jetzt eine E-Mail schicken, finde ich ein bisschen heftig. Ja, aber das kannst du auch manuell machen. Ja, spricht ja auch nichts gegen. Zum Beispiel einfach mal, je nachdem, wie viel du zu tun hast und wie du auch drauf bist. Ne? Also was ich halt super gern mache, ich schicke einfach kurz WhatsApp-Video. Das mache ich manuell. Also ich schicke dann, hey Helena, ich habe gesehen, du hast hier bei mir einen Termin gebucht. Freue mich einfach wahnsinnig auf den Call, habe mich schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier, wenn du dich auch gut vorbereiten möchtest, sind 1-2 Hausaufgaben. Lies dir einmal das durch oder schau dir einmal dieses kurze Video an und dann bereite deine Fragen vor. Dann sind wir ready to roll. Sollte dir was dazwischen kommen, gib mir kurz Bescheid, antworte mir kurz auf die WhatsApps. Ansonsten, ich freue mich mega auf den Call. Bis dann, ciao. So ungefähr. Das ist einfach mega. Da fühlen die Leute sich gewertschätzt. So, es geht immer, das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, ja. Es geht immer darum, das beste Interesse des Interessenten vorne anzustellen. Ja, und bei mir fängt das jetzt nicht vor dem Kauf an. Nee, warte mal, es fängt bei mir vor dem Kauf an und es hört nicht nach dem Kauf auf, sondern es ist halt einfach durchgängig. Ja, und das ist wieder darauf zurückzuführen, dass ich eigentlich nur mit, nicht eigentlich, sondern das habe ich mir abgewöhnt, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, auf die ich Bock habe. Und wenn ich Bock auf die Menschen habe, dann habe ich auch Bock, mit denen in Kontakt zu sein. Ja, mit manchen mehr, mit manchen weniger, aber am Ende des Tages, die spielen alle in meinem Team, sozusagen. Ja, und da kann ich auch, bevor die gekauft haben, mal eine WhatsApp schicken oder ein Video schicken oder weiß ich nicht, irgendwas schicken, was denen hilft.
Ja, mega, mega, mega geiles Mindset, weil ich glaube, wir waren alle schon mal in der Position, wo wir uns einfach wie so eine Sache gefühlt haben, so eine Umsatzbringung, weißt du, so dieses, ja geil, also hier wird sich nicht gekümmert und beim ersten Einwand, wo ich quasi durchsickern lasse, ich bin mir nicht so sicher, ob das mir weiterhilft, ja alles klar, ciao, so, wenn du mir das Geld nicht bezahlen willst, dann geh halt einfach, ja, und ich glaube, dass dieser Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, auch so extrem wichtig ist und einfach auch ein Mindset, ein Einstellungsthema, ich will den maximalsten Mehrwert bringen. Ich habe Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich habe Bock, dich erfolgreich zu sehen, weil wenn du erfolgreich bist, bin ich auch erfolgreich. Ne, das ist eine Win-Win-Situation. Und dieses Mindset, davon kann es nicht genug geben. Also auch nochmal geil, dass du das so dargestellt hast, auf jeden Fall.
Eine Sache, die ich immer ganz gerne sage im Vertrieb, also im Verkaufsgespräch, wenn Leute halt, ja, Sales-Vakuum ist dir jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich ein Begriff, dir vielleicht, ist ein Framework, was ich anbringe, wenn jemand sehr unsicher ist und ja, einfach sich selbst so ein bisschen im Weg steht, dann immer so, hey, wie kann es denn sein, dass ich dir mehr vertraue als du dir selbst? Und ich dich da sehe, wo du hin möchtest.
Ja.
Aber du es irgendwie nicht, zumindest mir gegenüber nicht schaffst. Worüber reden wir? Wo drückt der Schuh?
Also, da ich kann dazu nichts mehr hinzufügen. Ich versuche auch, dieses Mindset in jedem Verkaufsgespräch durchzuziehen. Weil, wie gesagt, Kunden sind für mich natürlich Kunden. Ja, klar, wir sprechen hier über Business und so, weil ich ja auch viel im B2B-Bereich, also ausschließlich eigentlich im B2B-Bereich verkaufe. Aber trotzdem bockt das doch einfach, wenn deine Kunden merken, die arbeiten gerne, also wenn du merkst, dass deine Kunden gerne mit dir zusammenarbeiten, das ist doch die geilste Erfüllung, die es gibt. Und nicht einfach Absolut. Nur so Geld ein, und du bist nicht einfach nur eine Geldeintreiberin, sag ich mal, fürs Unternehmen, ja?
Ich qualifiziere dich nur noch deiner Kreditkarte vor. Das ist so. Wie gut kannst du die Copcard-Maske bedienen?
Ja, genau. Okay, also, das wären für mich persönlich die Quintessenzen, das ist, glaube ich, die Mehrzahl, genau, des heutigen Gesprächs gewesen. Möchtest du denn an der Stelle noch irgendetwas loswerden, meiner Zuhörerschaft auf den Weg geben, so zum Abschluss, bevor wir uns verabschieden?
Ja, erstmal vielen Dank an dich. Vielen Dank an dich fürs Zuhören. Und also das erste dich, damit warst du gemeint, liebe Helena. Und dich, lieber, liebe, unbekannter, unbekannte Zuhörerin. Ja, möchte ich was loswerden? Nö, wenn du jetzt, sag ich mal, eine Herausforderung in deinem Vertriebsprozess hast oder den einfach nur mal ins Sparring bringen möchtest, melde dich gerne bei mir. Also E-Mail-Adresse simple@benkwhitley.com. Ich gehe mal davon aus, du verlinkst das Ganze auch in den Shownotes. Ich habe auch ein Training dazu aufgenommen. Also ich sagte jetzt schon, das ist ein Video-Sales-Letter, das heißt, da wird dir ein Erstgespräch verkauft. Dann sage ich zwar, dass es nicht der Fall ist, aber es ist so, da muss man ja auch ganz transparent ins Gespräch mitgehen. Aber kannst du dir auch gerne angucken, benkwhitley.com/Bestandskunden. Und da würde ich mich freuen, dass wir uns einfach mal deinen Prozess und deine Prozesse anschauen, um da das Maximum rauszuholen.
Gut, wie gesagt, verlinke ich super gerne. Solltet ihr aus irgendwelchem Grund die Kontaktdaten von Ben nicht finden können, schreibt mir einfach auf Instagram oder so und ich vernetze euch dann. Mache ich gerne, weil ich glaube an das, an der Stelle einfach nochmal gesagt, ich sehe, was du leistest, ich sehe dein Mindset, ich sehe die Qualität deiner Arbeit und davon bin ich zu 1000% überzeugt und deswegen bist du hier auch zum zweiten Mal hier Gast in meinem Podcast. Also Ben macht wirklich geile Arbeit und ich bin mir sicher, wenn da irgendwer da draußen sich so denkt, uff, also ja, ich habe hier so ein paar Denkimpulse, ihr werdet nur gewinnen können. Ja, wenn ihr euch einfach mal das anschauen lasst, euch da eintragt und so, ihr habt nichts zu verlieren. Deswegen macht es auf jeden Fall, Ben ist da echt der Experte in dem Bereich. Dann würde ich sagen, haben wir genug gelabert, oder?
Auf jeden Fall. Nein, aber hat Spaß gemacht. Danke nochmal für die nächste Einladung.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass es bestimmt irgendwo noch mal einen dritten Anlass geben wird. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf unsere zukünftigen Gespräche und würde mich an der Stelle erstmal von meiner Vertriebsverliebt-Zuhörerschaft verabschieden. Das wird jetzt die letzte Folge vor Weihnachten sein. Deswegen allen erstmal da draußen frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit und eine richtig schöne Woche. Und in diesem Sinne, bis bald, eure Helena. Ciao, ciao.
Ciao.